Thank you.
Hey, ihr seid meine Helden. Heute am heißesten Tag voraussichtlich dieses Jahres seid ihr hier und das ist irgendwie was Besonderes. Ich glaube, Gott will, dass wir diesen Tag nicht mehr vergessen sollen. Irgendwie will er was machen in unseren Herzen, dass wir einfach sagen, am heißesten Tag im Jahr 2015, das ist so richtig mir heiß ums Herz geworden, ja. So. Herzlich willkommen hier, auch diejenigen, die vielleicht heute Morgen neu dazugekommen sind. Ganz kurze Rückblick, damit wir gemeinsam starten können. Wir haben gerade Jesus angebetet und nochmal, es ist ein Vaterherz-Seminar, aber es ist gar kein Widerspruch, wenn wir Jesus anbeten. Ich habe schon mal das erlebt, wir waren in einem Seminar und dann beteten wir vor dem Gottesdienst miteinander im Team und dann sagte einer, ach Herr Jesus, oh nein, es ist ja Vaterherz-Seminar, Vater wollte ich sagen. Und ich glaube im Himmel kriegen die das alles gut gewechselt, ja, also, weil einer gibt dem anderen die Ehre. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab. Das Kreuz ist der stärkste Ausdruck der Liebe des Vaters. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wenn ein Gott seinen Sohn gibt, dann ist er Vater. Und der Prophet Jesaja sagt, Gott ist der Ewigvater. Wir haben also nicht drei Götter in der Ewigkeit, wenn wir nicht drei Göttern gegenüberstehen, sondern es ist ein Gott, der ist der Ewigvater. Aber wenn wir ihn anschauen werden, wenn wir in seine Augen gucken werden, dann werden das die Augen Jesu sein, so wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Und wenn wir seine Stimme hören werden, dann wird das so wie Wasserfälle sein. Und wenn er uns seinen Kuss geben wird, dann werden wir den Ruach-Atem des Heiligen Geistes schmecken. Wenn er uns berührt, werden es durchbohrte Hände sein. Es ist ein Gott. Aber Jesus Christus ist gekommen, Johannes 14, Vers 6, und hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Darüber hatten wir letztes Jahr hier, glaube ich, das demonstriert mit der Stiftshütte. So, er will uns zum Vater führen. Jesus ist gekommen, um uns am Kreuz von aller Sünde zu befreien und deshalb wird er in Ewigkeit angebetet werden. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der auferstandene Jesus im Himmel immer noch die Wundmale trägt? Warum? Weil das seine Ehrenzeichen sind. Ja, ich bin gepierst in Liebe für dich, ihr jungen Leute. Ihr versteht das, ja? Ich bin durchbohrt in Liebe für euch und in meine Handflächen habe ich deinen Namen geschrieben, sagt das Wort Gottes. Also wenn Jesus seine Wundmale anguckt, dann denkt er an dich und an mich. Das habe ich für dich getan, so sehr. Mehr kann ich dich nicht lieben und ich habe mich für dich geschenkt, als du noch nichts von mir wissen wolltest. Also nicht jetzt, wo du stubenrein bist und ganz lieber Christ, sondern als du richtig so eklig-pekige Heide warst, da bin ich schon für dich gestorben. Also du kannst einfach diese Liebe nicht verdienen. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk. So, also Jesus ist zuerst gekommen, um am Kreuz zu sterben. Das glauben alle Christen auf der Welt, hoffe ich. Er ist zweitens gekommen, um das Reich Gottes in Kraft und Macht zu demonstrieren. Und wir sind ja hier in einer Gemeinde Gottes, ja, und die charismatische Gemeinde hier, ZFC, habe ich das richtig gesagt? Und überhaupt, also Menschen, die glauben, dass der Heilige Geist heute noch aktiv ist, gibt's die, ja, winkt mir mal zu, ja, die freuen sich und sagen, ja, siehst du, Jesus gekommen und hat das Reich Gottes gebracht. Er hat uns versöhnt, aber er hat auch eine neue Realität in die Welt gebracht. Wir leben wie im Himmel so auf Erden, unsere Herzen sind mit dem Himmel connected, das ist ein Download vom Himmel und da findet was statt. Wir leben in derselben Kraft, der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in mir. Und in dir? In dir auch? Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt, das ist der Heilige Geist, wow. So, also Jesus sagt, ist es gut, dass ich weggehe und ein anderer Tröster zu euch kommt, der Heilige Geist. Aber Jesus ist auch aus einem dritten Grund gekommen. Und ich glaube, das ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte zu kurz gekommen. Und jetzt ist ein Zeitfenster, jetzt ist Vaterzeit. Jetzt offenbart Gott im ganzen Leib Jesu weltweit und erinnert uns daran, hallo, da war doch noch was. Wir haben einen Vater. Jesus ist gekommen damals schon und hat den Menschen gesagt, ihr betet einen fernen Gott an. Ihr denkt, das ist Ehrfurcht, in Wirklichkeit das ist Angst. In Wirklichkeit habt ihr ein falsches Verständnis von Gott. Und das war revolutionär, als er den Menschen damals, den Pharisäern, Sadduzäern, den Schriftgelehrten sagte, Gott, der Gott, dessen Namen ihr nicht mehr wagt auszusprechen, Yahweh, den ihr immer nur Adonai, Herr nennt. Ihr habt so einen Herrgott-Glauben, wie viele Christen einen Herrgott-Glauben haben. Aber ich sage euch, das ist ein Abba, ein Papa, ein liebevoller Gott. Und ich Ich bin der vollkommene Repräsentant, sagt Jesus, dieses Vaterherzens. Ich bin das Vaterherz Gottes in Person. Deshalb nochmal, wenn wir Jesus anbeten, dann beten wir den Vater an. Wenn wir den Vater anbeten, dann beten wir Jesus an. Der Heilige Geist ist so demütig, der sagt, betet doch beide an, dann betet ihr auch mich gleich an. Also Gott kriegt das gewechselt. Aber nochmal, was ist denn jetzt der Unterschied? Viele von uns gehen schon viele Jahre mit Jesus. Ich bin 44 Jahre alt gewesen, als mich diese Offenbarung von der Vaterliebe zum ersten Mal in meinem Leben berührte. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 13 Jahre her. Und ich bin immer noch dabei zu entdecken und tiefer zu gehen. Und wir alle, auch meine Freunde, die ihr noch ein bisschen kennenlernen werdet die Tage, wir sagen alle nicht, wir haben schon ergriffen. Wir wissen schon, wir sind so jetzt die Besser-Wessis, wir kommen euch mal her, wir machen jetzt mal hier ein Programm, wir erzählen euch mal, was mit dem Vater ist. Hey, so läuft das nicht. Sondern es ist eine Freundschaft von Herz zu Herz. Gottes Vaterherz entdecken und auch mein eigenes Herz entdecken. Es geht nur Herz zu Herz. Früher haben wir gedacht, Glaube, das läuft hier oben ab. Im Kopf. Ne? Gerade wir Deutschen haben das gedacht. Gerade wir Männer haben das gedacht. Aber Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Das heißt nicht nur Gefühle. Das Herz steht in der Bibel nicht nur für Emotionen, das Herz steht für ein umfassendes Denken, Fühlen, Wollen, Hingabe. Dasselbe Wort für Herz ist das Wort für Kern, der Kern einer Frucht. Da drin ist das ganze Potenzial des Lebens. In einem Apfelkern ist das Potenzial für einen ganz neuen Apfelbaum, nicht nur für einen neuen Apfel. In deinem Herzen spiegelt sich das wieder, was Gott tun will. In Sprüchen 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles sonst, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles sonst, mehr als deine Checkkarte, ihr lieben Schwestern, eure Handtaschen, ihr Männer, eure Bohrmaschinen. Also mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Warum? Weil nur so läuft es, Herz zu Herz. Wenn wir Gottes Vaterherz, das in Jesus Christus sich uns zeigt, kennenlernen und unser eigenes Herz kennenlernen, dann kommt das Reich Gottes zusammen. Und da wollen wir heute ein Stück weitergehen. Ich habe gestern Abend diese Bibelstelle aus Nahum 1, Vers 7 hier mit euch geteilt. Ich bin nicht ganz zu Ende gekommen, aber ich spürte einfach gestern Abend, war so heiß, wir sollten ein bisschen kürzer machen, weil meine Predigten sind wie die Güte des Herrn. Sie wären ewiglich, ja. Und der Herr hat sie meine Hand gegeben, ja. Also ich will ja Gnade walten lassen hier, weil es so ein heißer Tag ist. Aber nochmal ganz kurz zu dem Zorn Gottes gestern. Weißt du, hast du das verstanden, worum es mir ging? Gott ist zornig über Ungerechtigkeit und Sünde, über die Macht der Sünde. Er ist zornig über den Teufel und zu Recht. Aber nicht du bist der Gegenstand seines Zorns, sondern der Nutznießer. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe das mal in einem Buch von Wayne Jacobs geliebt, ein wunderbares Büchlein, habe ich das eine nette Allegorie gefunden. Stellt euch mal vor, der ist ein kleiner Junge und der hat eine Allergie gegen Bienenstiche. Und jetzt isst er sein großes Eis, ja, und ein ganzer Bienenschwarm kommt auf ihn zugeschossen. Was macht der Papa? Der sieht das, der sieht, meine Güte, das Kind könnte gestochen werden. Wenn die Bienen über ihn herfallen, dann kriegt er vielleicht einen Todesschock. Also fährt der Vater hoch aus seinem Sessel, läuft zu dem Kind hin, schlägt wild um sich. Das Kind sieht nur den Papa, oh, zornig, und denkt, Papa ist zornig auf mich, weil ich mein Eis esse. So denken wir manchmal. Gott tut etwas in unserem Leben und wir missverstehen es. Ich glaube, dass in der Bibel ganz viele Missverständnisse sind. Darum habe ich gestern diese Bibelstellen, wo wir in unserem angstbesetzten Denken, in unserem verqueren Denken, oft Gott Vorwürfe machen und ihn beschuldigen. Aber ich höre noch einmal, Gott ist immer für dich. Er liebt dich so sehr. Und so wie gestern durch diesen Spalier sind ja alle hier gegangen und wir haben dir das zugesprochen. Ich bin für dich. Ich bin ein Immanuel. Der Name, der über allen Namen ist, ist der Name Jesus. Kein anderer Name, durch den wir Rettung finden. Wenn du den Namen Jesus ausrufst, das ist das kürzeste Gebet, dann wirst du gerettet. Aber Rettung heißt noch nicht Beziehung. Ein Sanitäter rettet dir auch das Leben, aber das ist sein Job. Darum sagt Jesus, ich bin gekommen, um dich in eine Beziehung hineinzubringen. Und nochmal, mir geht es nicht um die richtige Vokabel. Also man kann plappern wie die Heiden und sagen, aber, Vater, Vater, und hat keine Herzensbeziehung. Es geht um eine Herzensbeziehung. Aber Vater ist ein Beziehungswort. Und den Vater kennenlernen und als Liebenden, aber Vater kennenlernen, das ist Gottes Herzschlag. Darum geht es auch uns in diesen Seminaren. Es geht uns nicht um Wissensvermittlung. Ich könnte dich beeindrucken, darüber haben wir Bücher geschrieben, kauf sie dir, lese sie gerne durch. Ja, aber unser Wunsch ist, dass bei diesen Seminaren ein Kontakt stattfindet zwischen Himmel und Erde, zwischen Gottes Herzen und deinem Herzen, auch heute an diesem Tag. Und ich glaube, Biografien können heute neu geschrieben werden. Das ist das, was der Vater mir heute Morgen gesagt hat. Er möchte Biografien neu schreiben. Wie das geschehen wird, das werden wir gleich hören. Aber vorher zwei Biografien, kurz einmal reintauchen. Helga und Dieter, zwei ganz kostbare Leute, die waren schon letztes Jahr hier, aber man kann nicht genug von ihnen bekommen. Kommt doch mal nach vorne, wir geben euch einen herzlichen Applaus.
Ja, als Matthias gerade dieses Beispiel von diesen Bienen gesagt hat, vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du den Eindruck hast, der Vater ist zornig auf dich oder was macht er gerade in deinem Leben? Ist er gerade da, ist er nicht da? Vielleicht verstehst du gerade gar nicht das, was in deinem Leben läuft. Und als ich mir ja Gedanken gemacht habe, was ich heute Morgen sagen möchte, da war ich so überwältigt wieder von dieser Genialität, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Und ich hoffe, dass ich da jetzt ungestreift durchkomme, weil ich bin immer noch so total begeistert von dem, was Gott gemacht hat. Ich habe mein Leben auch nicht immer verstanden. Ich verstehe es auch heute nicht immer. Und es gibt heute auch Herausforderungen und Zeiten, wo ich nicht weiß, was jetzt gerade dran ist. Aber ich möchte euch drei Begebenheiten aus meinem Leben erzählen, die ich viele, viele Jahre später erst verstanden habe. Die Situation war nicht immer einfach, aber Jahre später hat Gott mich darauf hingewiesen, hat gesagt, guck das nochmal neu an, mit meinem Blick. Und so möchte ich es jetzt euch heute einfach mal drei ganz praktische Situationen aus meinem Leben erzählen. Das erste möchte ich sagen, ich war so 15, 16 Jahre alt, habe immer wieder gesehen, meine Schulkameraden haben mal da eine Freundin gehabt, mal da eine Freundin und dann mal wieder eine andere und so. Und da habe ich so in meinem Herzen gedacht, das möchte ich nicht. Und habe das auch dann gebetet, habe gesagt, Gott, ich möchte nicht eine oder nochmal eine Freundin und irgendwann mich dann für entscheiden, ja, das könnte jetzt meine Frau werden. Das habe ich dann gebetet, Gott, ich möchte das nicht. Und dann war das aber wieder aus meinen Gedanken weg so. Und ein paar Jahre danach war das dann so, dass Gott zu mir gesagt hat, denk da nochmal drüber nach. Ich habe dir diesen Wunsch erfüllt. Und es war tatsächlich so. Gott hat es so geführt. Und es war gar nicht weit weg von hier, nämlich ein paar Jahre später in Bad Säckingen. Da war eine Bundesjugendkonferenz der Gemeinde Gottes. Der Klaus Schonhardt war damals auch dabei. Und ja, Helga und ich, wir wohnten damals so ungefähr 100 Kilometer auseinander, also wir kannten uns nicht, haben uns dort durch eine bestimmte Aktivität gesehen. Helga musste mich aufgrund der Aktivität was fragen. Ich habe ihr die Antwort gegeben und dann haben wir noch eine Zeit lang so miteinander geredet. Und vielleicht so, wir haben vielleicht so 10 Minuten geredet und dann erzählt sie mir, dass sie gerade 6 Wochen in USA war, gerade wieder zurück ist und dass sie den Leuten dort, wo sie gewohnt hat, versprochen hat, dass sie spätestens wieder zu ihnen kommt und sie besucht auf ihrer Hochzeitsreise. Und wir hatten 10 Minuten gesprochen. Vorher hatte ich sie noch nie gesehen, noch nie gekannt. Sie war mir sympathisch damals. Aber nach diesen 10 Minuten, als sie das gesagt hat, dass sie ihre Hochzeitsreise nach USA machen wird, habe ich mich gefragt, ob ich der Mann bin, der mit ihr dahin fährt. Und es war dann so. Wie gesagt, viele Jahre später hat Gott mir das gezeigt. Ich habe dir diesen Wunsch erfüllt. Das war das erste Mädchen, das mir gefallen hat. Es waren andere sympathische Mädchen meiner Klasse oder sonst irgendwo, aber da hat Gott gewirkt. Damals. So extrem. So stark. Ja, und das dann 2 Jahre später, da waren wir gerade beide 20, wollten wir heiraten. Und ich war zu der Zeit gerade in so einem Praktikum, habe da mit einem älteren Herrn zusammengearbeitet. Wir waren den ganzen Tag so zusammen und ja, dann hat man halt das eine oder andere auch geredet. Und es war gerade so in den Hochzeitsvorbereitungen. Und ich habe dem erzählt, naja, gestern Abend haben wir dann die Karten zum Drucker gebracht, die Einladungskarten und so. Und am anderen Tag habe ich erzählt, gestern Abend habe ich den Hochzeitsanzug gekauft. Und irgendwann guckt er mich an und sagt, Herr Konczak, Sie sind aber noch ziemlich jung. Sind Sie sich sicher, dass das die richtige ist? Und dann habe ich etwas gesagt, wo mir Gott auch Jahrzehnte später klar gemacht hat. Guck mal, ich habe damals schon deine Biografie im Auge gehabt. Und ich habe zu dem gesagt, wissen Sie, ich mag dieses Mädchen, ja, heute. Sie ist mir sehr sympathisch, ich liebe sie. Aber Gott hat mir diese Frau zugeschoben. Und ich mag sie heute, aber wer weiß, wie ich mich in 10, 20 Jahren entwickeln werde oder wie sie sich entwickeln wird. Da habe ich keinen Überblick. Das passt heute, ja, aber ob es später passt, nach 20 Jahren, das weiß ich nicht. Und deshalb habe ich Gott gebeten, dass er mir die richtige Frau schenkt, weil er um alle Kurven des Lebens sieht und kennt und auch weiß, was in 20 Jahren ist. Und das hat sich so sehr bewahrheitet, was ich damals gesagt hatte zu diesem älteren Herrn. Einschub, er guckte mich dann an, war eine kurze Zeit ruhig, guckte mich dann an eine Weile und sagte, ich gehe sonntags auch in die Kirche, aber meine Frau möchte ich mir schon noch selber raussuchen dürfen. Aber auch hier hat Gott mir Jahrzehnte später gezeigt, wie wahr es das war, was ich da gesagt habe, ohne die ganze Tragweite zu kennen damals. Weil nach 25 Jahren Ehe, ja, ich sag mal, haben wir unsere Ehe auch ein Stück weit gegen die Wand gefahren. Aber was Gott dann daraus gemacht hat, ich habe ja 10, 15 Jahre gebetet, Herr, verändere meine Frau. Aber was er gemacht hat, das war, er hat unser Herz, mein Herz und ihr Herz gemeinsam an sein Herz genommen, an sein Vaterherz genommen. Und da ist Heilung passiert für unsere Ehe. Und eigentlich nach dieser, ja, nach jetzt in der zweiten Etappe, sage ich mal, da sehen wir noch viel, viel mehr als in der ersten Etappe. Wie wahr das ist, was ich gesagt habe. Gott hat unsere Fähigkeiten, unsere Eigenschaften, unsere Gaben, unsere Neigungen, das, was wir schön finden, das, was uns gefällt, hat er so schon vorbereitet, dass das heute noch mehr passt denn je. Und es ist so genial, jetzt im Rückblick da drauf schauen zu dürfen, wie Gott schon unsere Biografie im Auge hatte, noch lange, als wir da überhaupt keine Ahnung davon hatten, was kommen wird. Und das dritte Beispiel, das letzte, möchte ich kurz sagen. Wir haben 4 Kinder und unsere älteste Tochter, die war so schwierig. Ich glaube, die Pubertät hat bei ihr mit 13, 14 angefangen. Und als sie 23 war, habe ich mal zu ihr gesagt, ich dachte, die Pubertät ist mit 18 vorbei, aber du steckst immer noch drin. Also so ähnlich war das. Wir haben auch gegenseitig sehr viel, ich beschreibe es mal so, wir haben auch gegenseitig die Messer ausgepackt und zugestochen, bewusst und unbewusst, sie und ich. Viel falsch gemacht, wirklich viel falsch gemacht. Es gab eine Versöhnung und ich habe mich ganz oft gefragt, warum ist, als noch in dieser Zeit so pubertätmäßig, habe ich mich gefragt, warum ist meine Tochter so hart in ihrem Charakter, so schwer zu führen und so eigenständig oder landläufig empfindet man das als widerspenstig, ja, aber sie hatte ihren eigenen Willen. Und dann war es auch auf so einem Vaterherzseminar wie hier, eine Schwester aus Hannover hat ihre Geschichte erzählt. Und sie hat gesagt, sie hat eine Tochter geboren, also es war zu dem Zeitpunkt, wo sie es erzählt hat, schon 23 Jahre her. Und das Kind kam zur Welt und es war klar, dieses Kind ist gehörlos. Und dann haben Leute aus ihrer Gemeinde zu ihr gesagt, du hast gesündigt, deshalb ist dein Kind behindert. Aber die Frau ist nicht auf den Kopf gefallen und hat dann nachgedacht und hat gedacht, es steht in der Bibel, wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Also wenn wir alle Sünder sind, müssten wir alle behindert sein. Also das stimmt nicht, was die da zu mir gesagt haben. Und als die Tochter 23 Jahre alt war, sagte Gott zu ihr, du, ich habe diese deine Tochter genauso erdacht und geplant, wie sie heute ist. Auch mit dieser Einschränkung, weil ich sie genauso gebrauchen will in meinem Reich. Und dann habe ich nachgedacht. Und das Wochen später hat Gott mich dann auf die Spur gebracht, gesagt, guck, so ist es bei dir auch. Unsere Tochter, die Älteste, die ist heute Lehrerin in einer Kinderklinik in der psychiatrischen Abteilung, das sind ja Langzeitpatienten, und dort hat sie praktisch alle Kinder bei sich in der Klasse, die da auf der psychiatrischen Abteilung sind. Und das ist so ein knallharter Job, der ist echt schwierig. Und sie braucht diesen Charakter, den sie hat. Sie braucht den Charakter. Und dann sagte die Schwester von diesem Zeugnis noch dazu, und dann hat Gott zu mir gesagt, ich brauche deine Tochter so, wie ich sie gemacht habe, so kann ich sie einsetzen. Und ich wusste, bei dir kann ich sie zur Welt bringen. Du schaffst es und du machst es richtig mit der Tochter, mit diesem Menschen. Und so war das dann für mich auch. Gott hat diese Biografie geschrieben, auch für meine Tochter, und hat es von vornherein geplant, wie er sie macht, wie er sie gebraucht. Und so war es richtig. Und das war Wertschätzung pur. Es ist genial, wie Gott unsere Biografie schreibt.
Super. Bevor Helga gleich ihr Zeugnis gibt, kurz einen Einschub, weil wenn der Heilige Geist so dazwischen funkt, das liebe ich. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte das Empfinden, dass der Heilige Geist zu denen hier unter uns reden möchte, die Single sind. Und würde dich sehr gerne ermutigen, du musst dich jetzt nicht outen, du weißt es ja selber, denke ich mal. Und hier sind, glaube ich, eine ganze Reihe auch von jungen, erwachsenen Leuten, die noch unverheiratet sind. Und ich soll dir einfach im Namen Jesu etwas sagen. Und zwar, gib mir deine Träume ab. Es ist nicht das Problem, dass da nicht der richtige Partner ist, sondern das Problem sind oft unsere eigenen Vorstellungen. Und je länger man unterwegs ist, hat man ganz feste Vorstellungen und man denkt sogar, sie sind alle von Gott. Aber hast du das gerade hier gehört? Also, wenn Gott dir einen Menschen schenkt, ja, einen Partner schenkt, dann du wirst den nicht zurechtbiegen können. So, ne, wie du ihn dir backen möchtest, so, das funktioniert nicht. Aber wir können Gott vertrauen, dass er, wenn unsere Herzen ganz nah an seinem Herzen sind, dass dann das Wunder der Liebe passiert. Und ich würde gerne dich bitten, könntest du einfach mal für ihn hier auch beten, auch das ist der zweite Impuls, wenn hier Ehen sind unter uns, auch hier, wir wollen niemanden beschämen oder so, musst dich jetzt nicht outen, aber wenn es dich betrifft, dann möchte ich Dieter bitten, dass er einfach, du hast das Wunder erlebt, ihr habt das Wunder in eurer Ehe erlebt, dass dort, wo ihr euch verloren habt, Gott euch hat neu einander finden lassen, dann bete doch einfach für diese Ehen. Und ich würde gerne für die Singles unter uns beten, dass Gott dein Herz berührt und dich frei macht für die große Liebe des Himmels. Seid ihr einverstanden? Okay.
Vater, ich danke dir so sehr von ganzem Herzen und ich bin so begeistert über deinen Weg, den du mit uns hattest und dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass wir wieder neue Liebe füreinander bekommen durften. Ich danke dir so sehr dafür, dass diese Liebe noch viel, viel mehr Qualität hat, weil es die Liebe ist, die du geschaffen hast. Vater, und ich bete jetzt einfach um deinen Segen, auch um Herzensveränderung in den Herzen, wo die Liebe erkaltet ist. Ich bete dafür, dass du diese Herzen bewegst zu deinem Herzen hin und dass du neue Liebe ausgießt. Vater, du hast auch meinen Wunsch erfüllt, diese erste gespürte Liebe wieder zu bekommen zu meiner Frau. Und ich danke dir, dass du dieses Gebet erhört hast. Und ich danke dir auch, dass du das Gebet von den Menschen erhörst, die jetzt beten, Vater, ich möchte eine neue Liebe. Und ich segne euch damit, dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht in eurem Herzen immer mehr zunimmt, auch diese erste Liebe zu eurem Partner wieder zu bekommen. Damit segne ich euch und segne euch da hinein, dass Gottes Liebe eure Herzen erfüllt und auch diese Liebe zum Partner wieder zurückschenkt. Amen.
Vater, und ich möchte heute Morgen nochmal ganz besonders für diejenigen beten unter uns, die noch nicht verheiratet sind, die diesen Wunsch im Herzen haben zu heiraten. Vater, und ich bete, dass du jetzt all die Vorstellungen nimmst, all die Wünsche, all die Gebete, die gesprochen wurden, all die Verzweiflung, der Schmerz, Trauer, Wut, was auch immer sich alles angesammelt hat im Laufe der Jahre. Und wir legen das dir, Jesus Christus, unter das Kreuz und bringen das so richtig wie so ein Opfer. Sagen wir, wir schenken dir das, weil du unsere Hände leer machen willst, damit wir deine Geschenke empfangen können. Und im geistlichen Raum spreche ich das jetzt richtig aus. Schleusentore des Himmels öffnet euch. Öffnet euch hier über dieser Gemeinde, über diesen Gemeinden, dass Menschen sich auch ineinander verlieben können, dass man sich mit neuen Augen sehen kann. Dass man nicht nur sieht, ach nee, den kenne ich schon so gut, sondern ja mit deinen Augen sehen kann. Und dass neue Liebesgeschichten geschrieben werden, wie im Himmel so auf Erden. Das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Hochzeiten werden kommen. Amen.
Ja, als wir letztes Jahr hier dabei sein durften, war es genauso heiß. Und irgendwie lässt mich dieser Eindruck nicht los, diese Vaterliebe ist eine heiße Geschichte für euch. Und für mich war es nämlich auch eine heiße Geschichte. Groß geworden bin ich in einem Elternhaus, in dem Leistung groß geschrieben war. Wir hatten eine Firma und wir mussten sehr schnell damit hineinarbeiten. Also für mich gab es im Prinzip nur Zuwendung, wenn ich eigentlich auch das gut gemacht habe, was ich hatte tun sollen und müssen. Insofern gab es für mich da innen drin eine Punkteliste und die musste ich abarbeiten. Und im Älterwerden, als wir so in Gemeinde hineingewachsen sind, hat sich diese Punkteliste einfach verstärkt. Ich wusste genau, was ich tun musste, um Gott gut zu stimmen, meinte ich. Aber er, so wie jetzt Dieter gerade so ein bisschen gesagt hat, er hat sich von mir irgendwie nicht beeindrucken lassen. Irgendwie hätte ich ihm immer gute Ratschläge gehabt, wie er was zu machen hätte. Ja, geht es euch auch manchmal so? Ihr hättet schon Vorschläge, wie man so manche Dinge lösen könnte, aber irgendwie. Ja, und dann habe ich irgendwie, bin ich in so eine Schiene reingerutscht, wo es in meinem Herzen immer enger wurde und das, was Matthias gestern Abend so ein bisschen sagte, ich hatte Angst vor diesem Gott. Das war mein Gottesbild. Ich hatte eine unheimliche Angst, ihm zu begegnen. Und gleichzeitig war es aber auch in meinem Herzen so, ich hatte eine riesen Sehnsucht nach seiner Nähe. Und ich wusste nicht, wie ich das zusammenbringen sollte. Es hat sich irgendwie immer nie gefügt. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht genug. Ich kann es nicht. Und so sind wir nach 2005 war das, als wir das erste Mal etwas von diesem Vaterherzen gehört haben. Und zu der Zeit hatte ich mein Herz hinter ganz dicken Mauern versteckt. Es gab so viele Menschen, die mich verletzt hatten. Ich war von Gott sehr enttäuscht, weil er das nicht getan hat, was ich dachte, was gut für mich wäre. Aber ja, wir Eltern, wir tun ja auch manchmal nicht alle Dinge, die unsere Kinder wollen, sondern das, was wir denken, was gut für sie ist. Und ich habe gespürt, hinter dieser Liebe Gottes, da bewegt sich was in meinem Herzen. Und ich hätte viel schneller viel mehr wollen. Und irgendwie kam das nicht. Ein bisschen ging es mir so, wie die Karin gestern erzählte. Ich hatte einen Mann neben mir, der das aufgesaugt hat und der aufgelebt hat da drin. Und ich stand da und dachte, bitte was? Ich krieg von all dem nicht sehr viel mit. Mein Herz war irgendwie sehr langsam, habe ich den Eindruck. Und es ging dann eine gewisse Zeit und für all die, die jetzt vielleicht schon eine Weile unterwegs sind mit diesem Vaterherzen, wenn es nicht so schnell geht, manchmal macht er Dinge einfach sehr gründlich. Und er hat mich dann 2007 aus all meinen Arbeiten rausgeholt. Wir waren 25 Jahre in einer Lebensgemeinschaft. Ich hatte nebenher gearbeitet, wir hatten nebenher noch eine Rumänienarbeit und er hatte in einem Jahr mich aus allem rausgelöst. So einfach, wie ich das jetzt sage, war es nicht. Aber und dann war ich einfach nur zu Hause. Für eine Frau, die es gewohnt ist, mit 300 Sachen über die Autobahn zu brettern, war das wie wenn einer eine Vollbremsung reinlegt. Und ich hatte keine Termine in meinem Terminkalender. Ich fühlte mich ganz schrecklich. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste es wirklich nicht. Und ich wusste auch nicht, ob er mich liebt. Weil ich kam ja vom Leistung bringen. Und nur dadurch wusste ich, bin ich geliebt. Und ich habe immer wieder gehört, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und eines Tages sagte ich, okay, Vater, wenn es dich wirklich gibt und wenn du mein Vater bist, dann bringe ich dir jetzt ein Herzensanliegen, was nur mich betrifft. Und ich möchte, dass du dich dazu stellst, wenn du wirklich mich als Person meinst. Und ich habe dieses Gebet formuliert und es war dann einfach so, dass Gott sich ein Jahr lang zu diesem Gebet gestellt hat. Immer und immer wieder. Und ich wusste, er meint mich, nicht jemand anderen. Und viele, viele Zeit später wurde mir klar, ich habe mal, ich glaube es war so 2005, als so dieses Buch aufkam mit diesem Bibelwort vom Gebet des Jabez, ihr kennt es sicher alle. Segne mich und erweitere mein Gebiet und halte deine Hand schützend über mir. Ich habe das mindestens ein Jahr lang fast jeden Tag gebetet. Und als es dann soweit war, dass er mich aus allem rausgelöst hat und anfing, mich auf einen anderen Boden zu stellen, hatte ich es völlig vergessen, dass ich dieses Gebet gebetet hatte. Erst lange Zeit später wurde mir klar, dass er ganz genau zugehört hatte, was ich ihm damals formuliert hatte. Und er hat eine Biografie neu geschrieben, da sitzen zwei Menschen, Karin und Matthias, die könnten euch Storys erzählen, wie ich am Anfang zu der Vaterherzbewegung kam, meine Stacheln gestellt habe, niemanden an mich herangelassen habe. Und Gott hat dieses Herz aufgeweicht. Ich könnte nicht hier stehen. Ich finde mich immer wieder im Charakter meiner Tochter, unserer Tochter. Wir geben ganz viel weiter manchmal. Aber Gott lässt uns nicht so. Und ich bin ihm dankbar dafür. Und er hat auch insofern meine Biografie neu geschrieben. Ich komme aus Verlassenheit. Mein Vater starb, als ich 4 war. Und ich fühlte mich immer irgendwie alleine und verlassen. Und genau das, was wir gestern Abend so euch zugesprochen haben, das hat bei mir ganz tief Fuß gefasst. Er wird immer da sein. Er ist der, der immer bei mir ist. Und der mich nie alleine lässt. Egal, was passiert und wie es passiert. Es ist manchmal nicht einfach. Einmal sagte er zu mir, weißt du, wenn du mich verstehen würdest, dann wäre ich nicht Gott. Ja. Und es ist einfach so. Es gibt so viele Dinge und je mehr ich auf dem Weg bin, desto mehr gibt es Dinge, die ich nicht verstehe und auf die ich keine Antwort habe. Aber ich weiß, er ist Gott und ich möchte es einfach auch so belassen. Und ich spüre auch in mir, jemand hatte mal ein Bild für mich und das hat mich... Da habe ich mich so wiedergefunden. Er sagte, du wurdest eigentlich als Wildpferd geboren. Und die Menschen haben versucht, dich zu zähmen. Aber Gott wollte das nicht. Und wisst ihr, genau so ist es. In meinem Herzen war immer irgendwas ganz anders. Ich habe immer diese Sehnsucht gehabt nach einer ganz tiefen Beziehung mit Gott. Aber ich hatte immer nur Angst vor ihm. Und ich liebe es mittlerweile, dieses Bild, ganz am Anfang der Bibel, als Gott kam und mit Adam und Eva in der Kühle des Abends einfach nur zusammensaß und mit ihnen geredet hat. Ganz einfach, nichts irgendwie, sondern ich weiß, ich kann jetzt diesen Weg gehen. Ich habe die Angst vor ihm verloren. Ich kann mich neben ihn setzen und ihm zuhören. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass der Vater eure Biografie ganz neu schreibt.
Vielen Dank. Überleg mal einen Augenblick, wo ist zurzeit in deinem Leben die größte Herausforderung? Wo ist so der dickste Stein, der im Weg liegt? Oder ein ganzes Bergmassiv, weiß ich was, Himalaya von mir aus. Wo bist du am meisten am Kämpfen? Wo empfindest du vielleicht auch am meisten Niederlage, Schmerz? Überleg einen kurzen Augenblick. Du hast sicherlich schon mal diesen Spruch gehört, da wo deine Anfechtung ist, da liegt deine Berufung. Also wenn du ständig mit Krankheiten zu tun hast, ich würde dir raten, leg auf alles, was sich bewegt, die Hände und bet um Heilung. Wenn du ständig empfindest, dass du beraubt wirst, dann mach dein Herz nicht eng, sondern werde großzügig. Lebe im entgegengesetzten Geist, weil da liegt wirklich das Geheimnis, das Geschenk des Himmels für uns. Ich glaube das. Also in 99,9% der Fälle ist das so. Behaupte ich mal. Du hast ein einzigartiges Geschenk von Gott bekommen, ich auch. Das ist ein Leben, mein Leben. One life to live, one life to give. Ein Leben zu leben, ein Leben zu geben. Das Kostbarste, was du und ich haben, das ist nicht Geld. Das sind noch nicht mal die Beziehungen unserer Kinder und Enkelkinder, so schön das alles ist. Sondern das ist dein Leben, das ist die Zeit, die du hast. John Wimber, Papa John Wimber, der hat immer gesagt, Liebe buchstabiert man Z-E-I-T, Zeit. Qualitätszeit zu haben. Dass du jetzt zum Beispiel diesen Vormittag, dieses Wochenende Gott schenkst, ja, du machst dir selber damit ein Geschenk, hoffe ich, aber du schenkst ihm deine Anwesenheit, deine Nähe. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Steht das in der Bibel? Steht das irgendwo in der Bibel? Gott ist der Ewigvater, er hat ewig Zeit und er lässt sich manchmal ewig lange Zeit, bis er kommt, wie wir uns das so wünschen, und dann kommt er doch anders und schenkt uns die Dinge ganz anders, als wir das gedacht haben, aber so, dass es richtig gut ist. Wisst ihr, in meinem langen Leben, ich bin jetzt 57, ja, in meinem langen Leben habe ich eine Entdeckung gemacht. Es ist ein gravierender Unterschied zwischen Gottes Wegen und Gottes Wesen. Es ist nur ein Buchstabe im Deutschen, aber da liegen Welten dazwischen. Gottes Wege, die verstehe ich nicht. Und darf ich dir mal sagen, die wirst du auch nicht verstehen. Erst neulich, vor 2 Wochen waren wir auf einem Seminar zusammen, Ruth, ne? Oder war das 3 Wochen? Ich weiß gar nicht, 3 Wochen. Da sagte einer, ja, und wenn ich dann in den Himmel komme, dann wird mir Gott das mal erklären müssen. Warum das so und so gewesen ist. Und ich sagte, du Schätzchen, ich vermute, wenn du in den Himmel kommst, das wird dich überhaupt nicht mehr interessieren. Da sind andere Dinge dran. Aber natürlich ist das menschlich gedacht. Wir verstehen viele Dinge nicht. Und es macht uns verrückt, warum Dinge so sind. Warum, warum, warum? Ja, und natürlich, wir sind alle so geistlich geprägt, wir wissen, ja, wir fragen nicht warum, wir fragen wozu. Wozu, wozu, wozu? Und dann kriegen wir selbst darauf keine Antwort. Weil auf manches gibt es keine Antwort. Manche Wege, die Gott uns führt, die können wir nicht verstehen, weil wir Menschen sind. Das gefiel mir, was Gott dir gesagt hat, Helga, ne? Er ist Gott. Und da bleibt auch ein Mysterium, ein Geheimnis drin. Ich sag immer wieder, Schatz, hör weg, ich liebe meine Frau auch und ich verstehe sie nicht immer. Es ist ein Geheimnis in der Liebe. Und wenn Gott Liebe in Person ist, dann ist sehr viel Geheimnisvolles in ihm. Was nicht heißt, dass wir ihn gar nicht verstehen können. Nein, nein, nein. Seine Wege können wir nicht immer verstehen, aber sein Wesen, das sollen wir sogar verstehen, lernen. Darum, sein Vaterherz zu entdecken, das hat ganz viel damit zu tun, Gott in seinem tiefsten Charakter, seiner Persönlichkeit, seinem Wesen, weil Gott ist zutiefst ein liebender Abba-Vater, der nur gute Gedanken hat. Und ich weiß, Geschwister, das ist geistliche Kampfführung auf höchster Ebene, weil das mein Verstand nicht begreifen will. Und ich immer wieder höre, ach, das ist Alpha-Kurs erste Stunde, das mit der Liebe Gottes, wir tun es so. Aber wenn es dann auf die Nagelprobe kommt, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn da wirklich ein Traum in deinem Leben zerbricht, wenn da jemand stirbt, wenn da Krankheit kommt, wenn da Mangel kommt, wenn da irgendwelche Katastrophen sich auftun, dann ist doch die entscheidende Frage, ruhst du in Gott? Was ist dein erster Gedanke in einem Autounfall? Jesus? Bist du ganz nah bei ihm oder bist du total kopflos? Freunde, es muss noch nicht mal so was dramatisch wie ein Autounfall oder ein Krebserkrankung sein. Es sind die ganz kleinen Dinge im Alltag. Montagmorgen spätestens zeigt sich im Alltag, wie wir leben. Da zeigt sich das an deiner Arbeitsstelle, wenn auf einmal der Chef von dir verlangt, du sollst Überstunden machen oder du kriegst eine Kündigung oder irgendwas passiert und dir fliegt das Leben um die Ohren in einer ganz stinknormalen Lebensbiografie. Und du sagst, das verstehe ich nicht. Wie passt das und jenes mit Gottes Liebe zusammen? Ich würde jetzt gerne mit euch ein kleines Experiment machen. Es tut nicht weh. Also es wird auch nicht beurteilt wie in der Schule. Aber wehe, du machst nicht mit. Nein. Hier vorne sind Blätter. Helft ihr mal ein bisschen mit, bitte. Jeder braucht jetzt so ein Blatt Papier, so ein DIN A4-Zettel und einen Stift. Vielleicht hast du selber einen, dann nimm den, sonst sind hier ein paar Stifte da. Ich würde gerne mit dir eine Lebenskurve zeichnen. Ich habe jetzt hier schon mal meine gemalt. Also, du malst am besten so eine Nulllinie, ein Strich. Nun, ich bin fast 60, also habe ich jetzt 6 Jahrzehnte reingemalt. Irgendwann fing mein Leben an. Ich kann euch sogar sagen, wann. Ich war dabei gewesen, wobei aus meiner Erinnerung weiß ich es nicht, sondern nur aus Erzählung. Ich bin am 8.5.58 geboren. Das ist ein ganz wichtiger Tag. Also Tag der Befreiung in Deutschland sowieso, aber 8.5.58, das war der Tag, wo ein Glücksgedanke Gottes Realität wurde. Nun, das ist mein natürlicher Geburtstag, aber ich glaube, meine Linie fängt hier schon an, in der Ewigkeit. Der Prophet sagt, ich habe dich je und je geliebt. Gott spricht durch ihn, ich habe dich von Ewigkeit her geliebt. Du bist ein Gedanke, ich bin ein Gedanke aus der Ewigkeit Gottes. Du bist nicht der Gedanke deiner Eltern. Die waren damit beteiligt, ganz gewiss. Aber sie haben nicht die Entscheidung getroffen, dass du hier bist. Das ist erstmal ganz schön revolutionär zu denken. Aber wenn du das mal zu Ende denkst, ich kenne einen Chefarzt, der hat mir gesagt, Matthias, jeder Mensch ist eine biologische Unmöglichkeit. Wenn man das mathematisch hochrechnen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Samenfädchen mit der Eizelle zusammengekommen ist, das kann man mathematisch gegen unendlich unmöglich nur berechnen. Das geht eigentlich gar nicht. Und wenn du dir ein Kind wünschst und du bekommst kein Kind, was ja immer wieder passiert auf dieser Welt, dann verstehst du sehr gut, was ich meine. Die einen wünschen sich Kinder und die anderen haben sich nur einmal angeguckt und sind schwanger geworden. Da kann man sagen, ist das nicht ungerecht? Da werden Menschen vergewaltigt und bekommen anschließend ein Kind. Und jemand anders wünscht sich so viele Jahre ein Kind und wird nicht schwanger. Oder hat noch nicht mal einen Ehepartner, mit dem man schwanger werden könnte. Das Leben scheint uns manchmal sehr, sehr ungerecht zu sein. So, und dann werden wir geboren. Wann war dein? Mach schon mal diese Nulllinie hier, die Leiste, und teile mal ein, so ungefähr wie alt du bist, so 10er Dekaden. Mein Leben fing eigentlich ziemlich über der Nulllinie schon an, weil meine Eltern haben sich auf mich gefreut. Ich war ein absolutes Wunschkind, geplant von meinen Eltern, weil meine Mama, die war sehr schwer krank und die sollte eigentlich keine Kinder haben. Und dann haben meine Eltern mit dem Arzt einen Deal gemacht, alle 5 Jahre eine Schwangerschaft. Und so kamen wir dann auch. Ich bin Nummer 3. Aber mit jeder Schwangerschaft ging es meiner Mama schlimmer. Und dennoch, dann war ich der ersehnte Junge. Ne? Kennt ihr auch noch diese Generation, Mädchen waren da weniger wert als Jungs? Was meint ihr, was meine Schwestern drunter gelitten haben? Jetzt, wo wir erwachsen sind, erzählen wir uns die Geschichten. Dass sie nur die zweite Wahl waren. Das wollten meine Eltern ja nie so sagen, aber das war ja eine kulturelle Sache in unserer Gesellschaft, ne? Der Stammhalter, der den Namen weitergibt, ist ja heute auch schon Schnee von gestern. Aber in meiner Generation war das so. Und ich war endlich der ersehnte Stammhalter, der kleine Pascha, kleine Dickerchen. Was war ich verwöhnter Junge? Sagen die anderen, ich habe das natürlich ganz anders empfunden. Ich war der Jüngste, meine Güte, haben die Jüngsten schwer. Ja, ist so. Jeder jammert auf seinem Niveau, ne? Aber mein Leben fing ziemlich hier oben an schon, im Plusbereich. Vielleicht fing aber dein Leben sogar im Minusbereich an. Vielleicht bist du eine Frühgeburt, musstest im Brutkasten. Vielleicht hast du es gespürt schon im Mutterleib, dass da Ängste da waren, Mangel da war, Ablehnung da war. Vielleicht musst du deine Linie dort unten anfangen. Ich werde dir mal gleich einen Augenblick Zeit geben. Wir werden das jetzt heute Morgen hier nicht zu Ende malen, aber mir geht es nur um einen Punkt, dass du mal auf deiner Skala suchst, den bisherigen Höhepunkt deines Lebens, wo du sagst, das war für mich das schönste Erlebnis meines Lebens. Guck mal ungefähr, wann das so zeitlich war und guck mal, wann war der Tiefpunkt deines Lebens, wo du sagst, so, das war die schlimmste Sache, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Kannst du die beiden Punkte mal auf deiner Skala finden und versuch sie mal kurz einzuzeichnen. Hast du schon den Höhepunkt deines bisherigen Lebens? Ja, also das Leben ist ja noch nicht zu Ende, Halleluja. Da kann ja noch was kommen, da kommt auch noch was. Und deinen bisherigen Tiefpunkt, denn wer weiß von uns, ob es nicht manchmal noch tiefer gehen wird. Wo wir denken, hey, tiefer kann es doch schon gar nicht gehen. Ich habe mal versucht, so, ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann, ich habe mal meine Kurve ein bisschen gemalt und ihr seht, das geht ziemlich zickzack rauf und runter. Und wenn du das vielleicht zu Hause mal machst und mal überlegst, wirklich dir mal Zeit nimmst, in Ruhe, mal so deine Lebenskurve, deine lebensbiografische Kurve bis jetzt so zu malen. Wo waren Höhepunkte, wo warst du wirklich im Plus deines Lebens und wo hast du dich im Minus befunden? Wisst ihr, eine Entdeckung, die ich gemacht habe, der höchste Pluspunkt und der höchste Tiefpunkt, die hängen in meinem Leben ganz eng zusammen. Der höchste Pluspunkt und der höchste Tiefpunkt hängen in meinem Leben ganz eng zusammen. Ganz nebenbei, wenn du zum Arzt gehst, einen Gesundheitscheck machst und die Kurve sieht so aus, dann bist du gesund. Da bist du tot. Ja, das ist gesund, das ist normales Leben. Freunde, das ist normal und das müssen wir uns auch sagen, auch als charismatisch und pfingstlich und was ich was, Supermenschen im Reich Gottes, das ist normal. Rauf und runter ist normal. Du lebst noch, wenn du Schmerzen hast, lebst du noch. Wenn du keine Schmerzen mehr empfindest, dann habe ich Sorgen. Ja, also Schmerzen sind etwas, wir wollen das immer gerne wegbeten. Natürlich, Gott ist doch für mich, der will doch keine Schmerzen. Ich glaube nicht, dass Krankheit von Gott kommt und Gott ist nicht der Verursacher von Krankheit. Aber alles in deinem Leben, bitte hör das mal, alles kann Gott einbauen in seine Pläne. Und er benutzt alles. Martin Luther, der große Reformator, der hat mal gesagt, selbst der Teufel ist immer noch der Teufel Gottes und muss nach der Regie des Allerhöchsten laufen. Jemand anders sagt mal, der Teufel ist mein Sparringpartner im Boxring. So, an den Kämpfen, an den Herausforderungen werden meine Glaubensmuskeln stark. Oh, ich hasse Schmerzen. Wenn ich als Frau in diese Welt gekommen wäre, also ich hätte es nicht überlebt jeden Monat. Ja, Kinder kriegen, oh Mann, was habe ich gelitten? Ich bin froh, dass ich nicht die Kinder zur Welt bringen musste, sonst hätten wir wahrscheinlich gar kein Kind bekommen. Es gibt so viel Schlimmes auf der Welt, was wirklich wehtut und was dennoch sich am Schluss als etwas sehr Gutes herausstellt. Die tiefste Dunkelheit meines Lebens, das war eine Burnout-Lebenskrise vor 13 Jahren. Ich habe davon, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo alle Krisen der Welt sich vereinigt haben in meinem kleinen Leben und zu mir kamen. Und die wünsche ich, diese Not, diese Dunkelheit wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber heute, mit Abstand kann ich sagen, das war auch gleichzeitig der Startpunkt zu dem Höhepunkt meines bisherigen Lebens. Weil in der tiefsten Dunkelheit hat Gott mir angefangen, mein Leben zu ordnen, zu sagen, du hast ein ganz falsches Verständnis, Matthias. Ich komme aus evangelikalen, pietistischen Hintergrund. Ich bin so gelehrt worden, ich habe so geglaubt, Jesus hängt am Kreuz und sagt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Also so wie Helga das gerade beschrieb, Leistung war mein Konzept von Christsein, sei ein guter Mitarbeiter. Und ich war montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die ganze Woche war ich in der Gemeinde. Also mein Pastor war glücklich, so einen Menschen wie mich zu haben. Und dann hat er noch gesagt, hey, ich sehe eine Berufung auf deinem Leben, du solltest vollzeitlich werden. Habe ich doch gemacht, ich wollte doch alles richtig machen. Bin ich Pastor geworden, habe mir eine Pastete gesucht, habe Gemeinde gegründet. Ja, habe alles gemacht, was ich machen konnte, um es Gott zu gefallen. Und dann ist mein Leben an der Wand, gegen die Wand gefahren. Auf einmal wünsche ich mir, nur noch zu sterben. Wir frommen Leute können das ja anders ausdrücken. Herr, entrücke mich, meine Haare sind ja sowieso schon bei dir. Aber mein Wunsch war eigentlich aufzugeben. Und wisst ihr, liebe Geschwister, seit 12 Jahren erzähle ich meine Geschichte weiter anderen Menschen und mir sind ungelogen Hunderte und wenn nicht sogar Tausende von Christen begegnet. Auf den vielen Seminaren, Konferenzen, die wir in Deutschland und anderen Ländern machen, die sagen, du sagst das laut, was ich schon gedacht habe. Hast du gewusst, dass jeden Tag in Deutschland mindestens ein Mensch sich vom ICE wirft. 500 Menschen, man hört nicht darüber, ich habe das gehört aus den Insiderkreisen. Und kannst du dir vorstellen, was die ICE-Lokführer anschließend für Traumata durchleben? So viele Menschen sind lebensmüde, sind überfordert vom Leben und denken, das wäre ein Ausweg. Vielleicht hast du sogar auch manchmal so ein Gefühl, du, ja, das ist Sünde, ich weiß, ja, es ist Sünde, es ist falsch, aber was machen wir, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir überfordert sind? Kann es sein, dass du und ich überfordert sind, dass unsere Gesellschaft einen solchen Druck auf jeden legt, ja? Mama, Papas, ihr müsst in der Schule, ne? Früher hat man die Kinder in die Schule geschickt, heute musst du ja alles selber irgendwie in der Schule noch, die Klos streichen und mitrenovieren und alles Mögliche. Überall wird deine Mitarbeit verlangt. Dann kommst du in eine Gemeinde, die wollen auch noch was von dir. Sagt doch einer zu mir, ich gehe doch nicht in den Hauskreis, ich bin doch nicht blöd. Ich höre mir noch nicht die Probleme der anderen an. Ich habe doch genug eigene. Das Leben scheint so überfordernd zu sein. Wir sind alle darauf, oh, gib mir Wellness, massier mich. Tu mir Gutes, ja. Und sind wir alle nur auf einem Ego-Trip oder kann es wirklich sein, dass wir in einer Zeit leben, in der westlichen Welt, in der wir maßlos überfordert sind? Wie verkraftet deine Seele, einmal die Nachrichten im Fernsehen zu gucken? Hier sollen wir alle nur noch den Fernseher ausmachen, nicht mehr hingucken. Wie kriegen wir die Balance hin? Du und ich haben in unserem Leben, ich bin jetzt über 50 Jahre auf der Welt, ich habe Dinge erlebt, die in anderen Menschengenerationen, mehrere Generationen durchlebt haben, habe ich in meinem Leben durchlebt. Weil die Zeit sich so schnell verdichtet, immer schneller wird. Das macht uns krank, das überfordert uns, ja. Ist das jetzt das Alibi, alles wegzuwerfen? Nein, niemals. Umso mehr brauchen wir einen Ort der Ruhe, brauchen wir einen Ort, wo die Dinge sich ordnen. Weißt du, ich glaube, diese Vaterherz-Offenbarung kommt jetzt, weil Gott sagen möchte zu dir, weißt du was, du bist nur ein Kind. Du bist ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Ich bin Gott, ich bin Kontrolle, ich habe die Verantwortung. Würdest du deine Hand in meine Hand legen und mir vertrauen wie ein Kind seinem Vater? Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du Kind warst? Hast du Bauchschmerzen gehabt, bevor ihr in Urlaub gefahren seid, ob Mama alles gepackt hat und Papa genug Benzin im Tank hat? Das waren doch nicht deine Probleme. Deine Probleme waren, wie viel Gummibärchen dauert die Fahrt, bis du angekommen bist, oder? Das ist kindlich. Nicht kindisch, dumm, naiv, sondern kindlich ist, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier läuft, aber ich habe einen Papa, dem kann ich vertrauen. Ich glaube, diese Herzenshaltung, die möchte Gott in unserer Zeit hervorholen. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus diesem Schlamassel jetzt rauskomme. Hier sind ein paar Leute, sagt mir Gottes Geist, und du weißt wirklich zurzeit nicht, wie du den Knoten lösen kannst. Der ist menschlich nicht zu lösen. Aber du hast einen Vater im Himmel. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm vertrauen. Das Wort Glauben ist nicht Leistung, sondern Vertrauen. Vertrauen. Und Vertrauen heißt, ich lege meine Hand in die Hand eines Größeren. Ich bin ein kleiner Junge an der Hand eines großen Gottes. Du bist ein kleines Mädchen an der Hand eines großen Gottes. Und das, obwohl wir erwachsene Menschen sind. So, und aus dieser Perspektive möchte ich mit dir heute mal auf deine Biografie gucken. Helga hatte schon das Gebet des Jabez angesprochen. Und wenn du mit mir mal aufschlagen willst, in deine Bibel oder wo immer das Wort Gottes sich versteckt, in deinem Handy oder so. 1. Chronik 4. 1. Chronik 4, jetzt müsste man wieder wissen, wo 1. Chronik ist, also Altes Testament. Und dann bei mir auf der Seite 448. Okay, 1. Chronik 4, da geht es um die Nachkommen Judas. Juda heißt eigentlich übersetzt Lobpreis. Also der Stamm Juda hatte ein geistliches Vermächtnis, nämlich Lobpreis. So, und dann wird uns erzählt, wer da alles so in dem Stamm Juda dabei war. Und dann Vers 9, in 1. Chronik 4, Vers 9, da lesen wir, und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Das Wort Jabez heißt der Schmerzensbereiter. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Das ist eine interessante Geschichte. Einige haben vorhin so aufgestöhnt, schon, ja, ich habe auch das Buch des damals gelesen. Vor einigen Jahren ging, bis dahin hatte ja kein Mensch Jabez gekannt, kam mir vor, ja. Irgendwie waren ja diese beiden Bibelstellen über Nacht in unsere Bibeln hineingeschrieben worden, bis dann ein Autor aus Amerika, wo kann es denn auch sonst her sein, uns die Augen öffnete dafür und sagte, ja, da ist doch ein Mann gewesen aus dem Stamme Juda, den hat Gott gesegnet. Sein Name ist Jabez. Aber es sind schon ein paar erstaunliche Dinge, die wir da erfahren. Was für einen Namen hat dieser Mann bekommen? Hey, du Schmerzensbereiter, komm mal her. Möchtest du so heißen? Problembrocken, komm mal. Hässliches Entlein, komm mal her. Ruft eine Mutter im Kaufhaus hinter dem Kind her. Du Satansbraten, komm jetzt endlich. Boah, was machen solche Worte mit einem? Was hat man vielleicht zu dir mal gesagt in deinem Leben? Worte, die richtig sitzen können. Du mit den zwei linken Händen. Besonders schön, wenn man Linkshänder ist, ne? Du Versager. Du Nichtsnutz. Steht eine Frau vor mir, vor vielen Jahren, die gerade in der Tagesklinik der Psychiatrie ist, und ich komme mit ihr ins Gespräch und ich frage, warum bist du hier? Und da sagt sie, meine Mutter hat gesagt, ach, hätte ich dich doch nur abgetrieben. Und ich habe mein Leben lang versucht, mir ihre Liebe zu erkaufen. Du hast ein Leben, eine Biografie. Und da haben verschiedene mitgeschrieben, angefangen bei deinen eigenen Eltern. Dann diejenigen unter uns vielleicht, die sogar die Zeit des Krieges erlebt haben, eine Gesellschaft kann mitschreiben. Auch wir, die wir jetzt leben in der Luxusgesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, kannst du das beeinflussen? Wir denken ja, wenn wir bestimmte Produkte nicht kaufen, dann würde die Ungerechtigkeit dieser Welt weniger werden. Mag sein, ein wenig, aber wir alle sind im selben Boot. Und du hast Klamotten an und ich auch, die wahrscheinlich Menschen in anderen Notsituationen hergestellt haben. Sollen wir jetzt alle nackig rumlaufen? Irgendwie, wir kommen aus diesem Geflecht dieser Welt so schlecht heraus. Dein Leben ist kein Zufall. Selbst die Eltern, die du gehabt hast, mal biologisch gesprochen, das genetische Material, aber das finde ich blödes Wort. Gott wusste, welche Zutaten er braucht, um dich hervorzubringen. Und da hat er dein Papa und deine Mama zu auserwählt. Kommt eine Frau nach dem Seminar zu mir und sagt, das ist eine Zumutung, was sie da sagen. Ich bin das Ergebnis einer Vergewaltigung. Ja? Die Welt ist böse. In dieser Welt ist Sünde, in dieser Welt ist Kaputtheit. Und es kann sein, dass selbst dein Leben unter solchen Schatten von Finsternis irgendwo beeinflusst wurde. Aber du wärst niemals hier, hörst du das? Du wärst niemals hier, wenn Gott nicht Ja gesagt hätte. Wenn er nicht seinen Kuss draufgegeben hätte, als dieses Samenfädchen, dieses Ei, diese Eizelle zusammengekommen ist. Kein Mensch würde existieren. Er hat auf dich aufgepasst. Du bist ein Wunder auf zwei Beinen, dass du hier bist. Überleg mal, wie viele Male gab es in deinem Leben, wo du hättest schon tot sein können? Alleine, also fällt dir eine Situation jetzt mal bewusst ein, wo du sagst, da hätte ich tot sein können. Gibt es hier Menschen raus? So. Und jetzt die vielen Situationen, die uns gar nicht bewusst waren, ja, wo du vielleicht bei Rot über die Ampel gefahren bist, du warst so im Gespräch vertieft, dass du es noch nicht mal gemerkt hast, dass du bei Rot über die Ampel gefahren bist. Das ist mir mal passiert, hat mir anschließend einer gesagt, hast du gemerkt, was du da gerade gemacht hast? Sag ich, wieso? Ich habe es noch nicht mal gemerkt. Es gibt Dinge, wir machen Fehler, andere Menschen machen Fehler. Und irgendwie, wie macht das Gott, dass er das alles irgendwie einbaut? Und es ist nicht Schicksal. Kismet. Küss mich, ne? Es ist nicht Schicksal, es ist Gott. Ist in Regie. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. So, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Freund Jabez zurück. Also, da muss man nicht viel Psychologie studiert haben, um hier in diesen zwei Versen eine Familienaufstellung zu machen und festzustellen, um Himmels Willen, er war angesehen als alle seine Brüder. Was heißt das auf Neudeutsch? Ne, so wie im Arbeitszeugnis, er hat sich immer viel Mühe gegeben, ja, da wissen wir auch, also der war nicht besonders gut drauf auf der Arbeit. Er war angesehen als seine Brüder, er war in einem ständigen Konkurrenzkampf mit seinen Geschwistern. Hast du sowas mal erlebt zu Hause? Immer im Schatten von jemand anders stehen? Immer sich beweisen müssen? Immer nicht gut genug sein? So, und dann kriegst du noch den Namen von wem? Von deiner Mutter. Es gibt ja dominante Mütter. In einer Welt, im Patriarchalismus des Alten Testamentes, waren nicht die Frauen zuständig für die Namen, sondern die Männer. Hey, was? Wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Hä? Was für eine Familie war das, wo die Mutter die Hosen anhatte? Und alles bestimmt hat. War der Vater vielleicht tot? Ist er früh gestorben? Also wir merken nur irgendwie, also der Jabez, der hatte irgendwie schlechte Startbedingungen. Obwohl, ich meine, geistlich gesehen, er kam aus dem reichen Erbe. Langes geistliches Geschlecht bis Juda. Wow, Lobpreis. Wobei, wenn man Judas Geschichte anguckt, der hatte auch nicht immer alle Tassen im Schrank. Und dennoch hatte er ein geistliches Erbe. Weil, weißt du was, Gott schafft das. Er kann Person und Sache trennen. Er liebt den Sünder und hasst die Sünde. Anders würde die Weltgeschichte nicht vorangehen. Er nimmt einen David, einen Sünder, und sieht das Herz dieses Mannes. Er hasst die Sünde, die David macht, Ehebruch und Mord und Totschlag und all die Dinge. Die hasst Gott, das mag er nicht. Aber er sieht das Herz und sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Nicht, weil du gesündigt hast, sondern weil ich dein Herz sehe. Und so macht er es mit dir und mit mir auch. Also, Jabez hatte einen schweren Stand. Einen schweren Start. Und interessanterweise, wenn du mal die biblischen Geschichten, warum stehen all die Biografien in der Bibel? Weil die Bibel ist ein Bilderbuch. Kinder können besser Bilderbücher lesen. Die verstehen sie besser. Jesus hat alles in Bildern erzählt. Das steht wirklich drin. In Evangelien heißt es, Jesus lehrte alles in Gleichnissen. Alles. Darum sind uns die Gleichnisse so parat. Aber die Gleichnisse sind symbolhafte Geschichten. Und die ganze Bibel ist voll mit Geschichten, die wahr sind, wahre Geschichten, nämlich mit Biografien. Ich sage es noch einmal, nicht du hast eine Botschaft, du bist eine Botschaft. Dein Leben trägt eine Botschaft. Wenn, Geschwister, wenn wir das begreifen, dass dein Leben niemals zufällig ist und dass selbst der Schrott deines Lebens, der Mist, der stattgefunden hat, Gott noch in Dünger verwandeln kann und etwas Gutes drauf wachsen lassen kann. Guck dir die Biografien der Menschen der Bibel an. Das waren Katastrophen teilweise. Das mit Lug und Trug und Mord und Totschlag, das fing schon im Garten Eden an, ja, dass Kain den Abel erschlug. Ja, ja, toll. Brudermord ist das Erste, was es erzählt wird. Und so geht es in der Gemeinde Jesu weiter, oder? So geht es weiter in der Menschheitsgeschichte. Das gehört irgendwie dazu, dass diese Welt voller Katastrophen ist. Aber nicht nur. David sagt im Psalm 33, die Welt ist voll der Güte des Herrn. Ja, David, hast du deine Brille nicht auf? Siehst du was, was ich nicht sehe? Es ist ganz entscheidend, wie wir sehen. Du kannst auf die Dornen der Rose gucken und sagen, oh, furchtbar, Gott, was hast du hier für ein schreckliches, pflänzliches Teil da gemacht? Oder du kannst auf die Blüte sehen und sagen, wow, was für eine schöne Pflanze hast du hier gemacht. Aber du wirst eine Rose nicht ohne Dorn kriegen. Du kannst das Leben nicht einfach lösen von den Problemen, von den Tiefschlägen und Hochschlägen. Das gehört zusammen. Das ist Leben, Freunde. Bitte lasst uns erwachsen werden. Das ist Leben. Und wenn du gerade da unten bist, dann sage ich dir heute im Namen Jesu in der Autorität, es wird wieder hochgehen. Es wird wieder hochgehen. Gott will aus deinen dunklen Punkten will er etwas Herrliches machen. Und er mutet dir und mir Dinge zu in unserem Leben, nicht um uns zu strafen, nicht, dass wir beweisen müssten, wie tolle Leute wir sind, sondern damit wir lernen, damit wir Christus ähnlich werden. Hast du das mal im Hebräerbrief gelesen? Jesus lernte Gehorsam durch das, was er litt. Da habe ich gedacht, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Musst du das noch lernen? Gehorsam lernen? Ja. Dein Leben ist eine Schule. Und nochmal, nicht Schule, die Traumata-Erlebnisse, die wir alle mit Schule haben. Ja. Wir sind immer Jünger Jesu. Wie hat denn Jesus als Rabbi gelehrt? Er hat gesagt, komm und sieh, komm und leb mit mir. Komm, lass uns miteinander gehen. Lass uns Wege gehen. Du wirst die Wege nicht alle verstehen. Aber du wirst meinen Charakter, mein Wesen daran kennenlernen. Weißt du, was das Wort Charakter heißt im Griechischen? Es ist ein Abdruck. Der Unterschied zwischen einem 10-Euro-Schein und einem 50-Euro-Schein ist nicht die Menge des Papiers, sondern dass sie in einer unterschiedlichen Druckmaschine waren. So, du und ich, wir können nicht verhindern, dass Druck in unserem Leben kommt. Aber wenn ich weiß, und nochmal, das gilt nur für diejenigen, die Gott lieben, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Synergie steht da. Synergieeffekte. Alles will er, er nimmt es und nimmt Zutaten. Wenn du einen Kuchen backst, ja, weiß nicht, ob man das heute macht, man hat ja meistens Backmischung oder sowas, nein. Also wenn du einen Kuchen, ich weiß nicht, ja noch im Schwabenländle hier irgendwo, in Süddeutschland, da wird ja noch Kuchen gebacken. Also wenn du einen Kuchen backst, dann nimmst du Mehl und Butter und Zucker und weiß ich was, Eier. So, wenn du das eins nur nimmst und isst, so Mehl, es muss irgendwie und dann schön in den Ofen rein. Dann ergibt es das Ergebnis. So und so ist es mit unserem Leben auch. Gott hat verschiedene Zutaten und da kann auch mal Schmerz dabei sein. Nicht, er ist kein Sadist. Wenn wir als Eltern, wir hatten noch versucht, all die Schmerzen zu vermeiden für unsere Kinder, die es geht. Aber manches konnten wir ihnen nicht abnehmen. Da mussten sie durch. Bundesjugendspiele. Zum Beispiel. Nein, das war jetzt ein Scherz. Nein, auch zum Beispiel unsere Tochter, die wollte unbedingt in die Disco gehen. Das war hat sich so richtig aufgebaut. Ja, was meinst du, was wir auf den Knien gelegen haben? Wann wird sie nach Hause kommen? Sie ist 18, kann machen, was ich will. Und dann liegst du zu Hause, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens. Und du betest und betest. Gott lässt uns Freiheiten. Und selbst Negativerfahrungen, die wir manchmal machen, du musst nicht auf jeden Misthaufen steigen, um zu wissen, dass da oben stinkt, aber manchmal muss man Erfahrungen machen, sammeln und sagen, oh, so wie der verlorene Sohn, der zurückkommt, der bei den Schweinen war. Und selbst das baut der Vater ein. Wie hat der Apostel Paulus gesagt im 2. Korintherbrief, der Trost, mit dem ich getröstet worden bin, mit dem kann ich andere trösten. Darf ich dir mal etwas sagen? Manches, was du durchlebst, bitte nimm es nicht persönlich. Manchmal fragen wir uns, Gott, was habe ich falsch gemacht, dass du mir das zumutest? Er sagt, nee, Schätzchen, du hast hier was falsch verstanden. Du bist Teil meiner Brautgemeinde. Und ich möchte, dass meine Brautgemeinde die Welt versteht, in der sie lebt. Und manches, was du durchlebst, durchlebst du auch wie in einem Dienst stellvertretend. Manchen Mangel, manche Not. Zum Beispiel der verfolgte Teil des Leibes Jesu zurzeit. Sind wir besser, dass wir keine Verfolgung haben? Und die verfolgten Christen, die irgendwo sind, die sind irgendwie, die haben es nötiger, geprüft zu werden im Feuer? Quatsch. Manchmal durchlebt der Leib Jesu sogar stellvertretend etwas. In einer geistlichen Dimension, die wir gar nicht richtig verstehen können. Aber eins dürfen wir glauben, dass der Vater nur das zulässt, was wir ertragen können. Und dann wird er das nehmen und daraus eine Perle machen aus deinem Leben. Und selbst die Dinge, die wir noch nicht verstehen, die wir vielleicht nie verstehen werden, da wird er zumindest Frieden hineingeben. Das ist das Mindeste, was du erwarten darfst. Der Paulus, der Apostel Paulus hat dreimal gebetet, Herr, nimm mir diesen Pfahl aus dem Fleisch. Er hat gesagt, ein Engel des Satans, also ein Dämon, schlägt ihn mit Fäusten. Hallo, wenn der Apostel sowas sagt, kannst du nachlesen, 2. Korinther 12. Er schlägt mich mit Fäusten. Ich habe dreimal konkret Gott gebeten. Also er hat nicht nur rumgejammert und rumgejault, Gott, 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 sondern er ist dreimal ganz konkret zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, bitte nimm mir das jetzt weg. Und Gott hat es nicht getan. Was hat der Apostel Paulus gemacht? Hat er seinen Glauben weggeworfen? Hat gesagt, nein, aber dann musst du, Gott, dann brauche ich ein Reden von dir. Ein Rhema-Wort. Und Gott hat gesprochen. Paulus, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und was ist daraus geworden? Paulus hatte nur noch eine Lebensbotschaft. Gnade, Gnade, Gnade. Du hättest ihn in Scheiben schneiden können, aus jeder einzelnen Scheibe, Phase seines Lebens wäre Gnade rausgeflossen. War es nötig, dass er den Stress erleiden musste? Ich weiß es nicht. Aber es hat zumindest etwas bewirkt in seinem Leben zum Guten. Du und ich, Geschwister, ich sage das nicht leichtfertig, du und ich, wir entscheiden, ob der Druck auf deinem Leben dich zu Gott hindrückt oder nicht. Jeder Druck, der da ist, kann uns näher an sein Herz drücken oder aber, wenn wir bockig und zickig werden und Gott sogar noch anklagen, dann drückt es uns weg von ihm. Was macht Jabez mit seinem Druck, seiner dominanten Mutter, seinen ekligen Geschwistern? Und dieser Hypothek auf seinem Leben, du Schmerzensbereiter, wahrscheinlich war das wirklich eine schwierige Geburt. Hat schon mal einer zu dir gesagt, du bist aber eine schwierige Geburt. Und gibt dir so einen Stempel. So, und jetzt hätte Jabez sich als ewiges Opfer fühlen können und er hätte hunderte Vaterherzseminare besuchen können und innere Heilungsseminare, hätte ein Dauerabonnement haben können in jeder Therapie und hätte sagen können, ich bin so arm dran und wir müssten alle sagen, ja stimmt, du hast wirklich schweres Leben. Aber er hat sich Gott sei Dank anders entschieden und Geschwister, ich möchte dir so Mut machen, entscheide dich auch. Ich weiß, ich sage das nicht leichtfertig, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich anfühlt, wenn man wirklich nicht mehr leben möchte, wenn das Leben einem zu viel ist. Und ich weiß, ich hätte mich damals entscheiden können, ewig Opfer zu bleiben. Und ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, was Menschen mir angetan haben. Oh. Und andere hätten vielleicht auch Geschichten erzählen können, was ich ihnen angetan habe. Man ist nie Opfer allein, man ist immer Täter. Immer beides, immer, immer. Und ich brauche Gnade und die Täter brauchen auch Gnade. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Merkst du was? Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir kommen nicht raus. Du kriegst nicht Gnade, wenn du nicht Gnade schenkst. Du kannst mit geballten Fäusten keine Segnung Gottes empfangen. Das hat Gott sich so ausgedacht. Du musst deine Hände öffnen. Leer machen. Groll, Wut, Anklage, Schmerz, Überforderung, Stress, all das, was in unseren Händen ist, loslassen. Dann kannst du erst empfangen. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Es ist wirklich, es kostet einem alles. Es fühlt sich ein bisschen an wie Sterben. Stirb schneller, Liebling. Weil es gibt ja Auferstehung. Halleluja. Tod war bei Jesus noch nie ein Problem. Die Halbtoten, die hat er nicht lebendig machen können. Aber die Toten hat er alle wieder lebendig gemacht. Also, auch wenn es sich wie Sterben anfühlt, lass los, sag Gott, ich vergebe diesen Menschen. Ich vergebe mir womöglich selber, dass ich mich... Ja, hey, das höre ich jetzt sehr deutlich. Hier sind einige und du bist dein größter Feind. Du selber klagst dich am allermeisten an, mehr als andere. Du machst dich unbewusst eins mit dem Ankläger der Brüder und Schwestern, indem du dich ständig kritisierst und an dir rumnörgelst, an deinem Körper, an deiner Seele, an den Lebensumständen. Hör auf damit, lass es los. Jabez hat es so gemacht und darum ist dieses Gebet so revolutionär. Er ist geradezu kindlich, mit einer kindlichen Haltung zu Gott gekommen. Und merkte, er hat genau es umgekehrt, der Fluch, der geradezu auf sein Leben gelegt wurde. Du Schmerzensbereiter! Was sagt er? Ich lese nochmal die Worte im Originalton. Jabez rief zu dem Gott Israels, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest. Also nicht er kämpft mehr darum, der Erste zu sein unter allen Brüdern. Oh, den anderen werde ich schon beweisen, dass ich auch jemand bin. Weißt du, dann bist du der Gefangene der anderen. Wenn du ständig anderen beweisen musst, wer du bist, dann bist du gefangen, dann bist du nicht frei. Gott, streite du für mich. Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein, sagt Gott. Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre. Das ist eine Umschreibung für Segen, dass du mich ständig segnest. Dass ich immer spüre, du bist bei mir. Ich bin nicht allein. Ein Waisenkind kämpft um Position, muss immer allen beweisen, dass es wert ist, geliebt zu werden. Aber der geliebte Sohn, der spürt die Nähe Gottes. Die geliebte Tochter spürt, Papa ist mein größter Fan. Ich bin Papas Liebling. Und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Das war doch nicht von zufällig. Ja? Der Mann hieß schmerzensbereit und sagt, Gott, mach aus meinem Leben ein Leben, dass mich kein Schmerz trifft. Dass der Schmerz wörtlich fern von mir sei. Dass er überhaupt nicht mehr zu mir gehört. Dieser Mann ist bewusst aus dem Fluch herausgetreten. Wahrscheinlich hat er seine Mutter auch vergeben müssen. Dieser dominanten Mutter. Wenn du eine dominante Mutter hattest. Du, sie war auch nur ein Kind, das wieder ein Kind bekommen hat. Und sie hat wahrscheinlich ihren Mangel weitergereicht an die nächste Generation, so wie wir Menschen das einfach tun, von Generation zu Generation den Mangel weiterreichen. Vater war Alkoholiker, Opa war Alkoholiker und die ist auch schon ganz anders. Hör auf, tritt raus aus dieser Fluchlinie. Jabez ist rausgetreten aus dieser Fluchlinie, hat gesagt, ich trenne mich davon. Gott ist mein Vater. Gott ist mein Segen. Und ich ergreife mein Erbe. Mein Erbe ist nicht, dass ich ein Schmerzensbereiter bin. Mein Erbe ist, dass Schmerz nicht in meinem Leben zu finden ist. Dass ich einen weiten Raum zum Leben habe. Mein Erbe ist nicht die Enge, sondern die Weite. Und dann heißt es so ganz lapidar, und Gott ließ alles kommen, worum Jabez gebeten hatte. Wow! Wow! Das finde ich gut. Das gefällt mir. Stell dir mal vor, du betest etwas, was so nach dem Herzen Gottes ist, dass Gott sagt, okay, keine Einwände, alles gebongt. Was hat denn Gott so gefallen an diesem Gebet? Was meint ihr? Was hat Gott an diesem Gebet gefallen? Helft mir mal. Kindliche Hingabe? Kühnheit? Ja, das war ziemlich kühn. Nochmal bitte. Er wollte raus aus dem Schmerz. Sein Vertrauen. Kindliche Abhängigkeit. Ja. Sag mal, das sind ja alles Dinge, meinst du könntest das auch? Ich glaube, das sind ja nicht Dinge, die zu schwer sind. Also wenn du irgendwie von einer hohen Klippe dich stürzen müsstest in den Ozean oder so, ja, oder einen Marathon laufen müsstest, um das zu bekommen. Das würde nicht jeder hier schaffen im Raum. Aber das sind doch Dinge, die eigentlich jeder von uns schaffen könnte, Gott kindlich zu vertrauen. Und er ist aufgewacht, Freunde. Darf ich mal was sagen? Ich glaube, in unserer Zeit gibt es etwas, also was ich sehe, in meinem Geist sehe, was der Teufel macht. Er will Menschen geistlich schläfrig machen. Richtig müde machen. Das ist nicht so eine Müdigkeit nur von Stress oder weil heute Hitze ist, sondern es ist eine Müdigkeit in deinem Geist, dass du merkst, alles ermüdet dich, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Du wirst ganz lebendig, wenn es irgendwie um banale Dinge geht, was ja in Ordnung ist, so, ja, was ich weiß, Auto, neue Schuhe oder Urlaub oder so. Bei den normalen Dingen, da werden wir irgendwie ganz lebendig. Aber wenn es irgendwie um geistliche Dinge geht, da werden wir so müde, so schläfrig. Ich klage dich nicht an. Pass nur auf. Ich glaube, das ist genau eine Taktik des Feindes. Und Jabez hat die Taktik des Feindes über seinem Leben durchschaut. Und er hat da nicht mit einer Wahnsinnskraftanstrengung erst zu Gott gegangen. Er hat gesagt, Gott, der Feind, der will mein Leben kaputt machen. Wenn du das entdeckst, zum Beispiel, du entdeckst das in deinem Herzen, in deinem Geist, dass so eine Schläfrigkeit da ist, dass du einfach müde bist, dass dir Dinge nicht mehr Spaß machen. Lobpreis, okay, du machst mit, weil da einer vorne sagt, jetzt klatscht, jetzt tanzt oder so, aber eigentlich dein Herz macht nicht mit. Oder die Bibel lesen, macht dir eigentlich gar keine Freude mehr. Du, ich klag dich nicht an, ich sag dir nur, pass einfach auf. Das ist der Feind, der will dich müde machen. Weil der will, dass die klugen Jungfrauen, dass sie einschlafen. Ja, das will er. So, und dann, hallo, aufwachen, aufwachen, das ist Erweckung, aufwachen, Erweckung der Herzen, aufwachen. Es ist jetzt nicht Zeit einzuschlafen, hey, gleich geht's los, die Party geht gleich los, die Hochzeit des Lammes steht vor der Tür. Ja, wir müssen uns gegenseitig wach machen. Knuff mal daneben an, sag mal, aufwachen, ja? Liebevoll, liebevoll, ja? Ich knuff mein eigenes Herz, wach auf mein Herz. Und steige aus dem, was der Feind dir rauben will. So, und jetzt komme ich nochmal zu deiner Biografie zurück und dann schließen wir auch den Vormittag ab, damit wir alle ein bisschen gleich in die Kühle können. Also, in den Kühlschrank oder so. Schau nochmal bitte auf deine Lebenskurve oder das, was du, dein Höhepunkt, dein Tiefpunkt. Wäre das nicht genial, wenn Gott aus den Tiefpunkten deines Lebens Höhepunkte machen kann? Es ist nicht automatisch so. In meinem Leben, habe ich vorhin gesagt, hat Gott das so gemacht. Und das ist Gnade. Das war nicht mein Verdienst. Ich danke Gott dafür, dass er aus dem Tiefpunkt meines Lebens einen Höhepunkt gemacht hat. Aber etwas, das konnte Gott nicht für mich tun. Als ich so ganz tief unten war, da musste ich zu ihm rufen. Ich musste kommen. Für die Bibel Interessierten unter uns. Ist dir schon mal aufgefallen, als Ismael und Hagar in die Wüste geschickt wurden? Da hat Hagar sich unter den Strauch gelegt, den Jungen abseits und gesagt, ich kann nicht mit angucken, wie der Junge stirbt. Und dann hat sie zu Gott gerufen. Und der kleine Junge hat gewimmert. Und dann heißt es, und Gott erhörte nicht die Hagar, sondern das Weinen des Ismaels. Für mich ist das ein Sinnbild, dass Gott sagt, weißt du, wenn das Kind in dir, für mich jetzt Ismael als Bild genommen, wenn das Kind in dir deine eigene Unfähigkeit, wenn du bereit bist, aufzuhören, den Starken zu machen. Und wenn du wie ein Kind nach mir rufst, dann werde ich erhören. Dann werde ich dir Vater sein. Kinder brauchen einen Vater. Superman braucht keinen Vater. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass wenn wir schwach sind, denken wir, ja, ist sowieso klar, ich bin schwach. Aber dann habe ich meine ganz konkreten Vorstellungen, wie Gott jetzt zu handeln hat. Ne? Dann bist du nicht schwach. Ich glaube, das musste Paulus erleben. Deshalb kam er an diesem Punkt, dass Gott gesagt hat, du, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und anschließend hat Paulus nur noch gesagt, oh, ich rühme Gott in meinen Schwachheiten. Ich rühme ihn. Ich bin klein, Gott ist groß. So, jetzt würde ich gerne noch mit uns beten. Und vielleicht magst du einfach deinen Zettel so in deine Hand nehmen, so als Symbol für dein Leben, für die Lebenskurve, die ja Gott sei Dank noch nicht zu Ende ist. Da kommt ja noch was. Da kommt noch eine ganze Menge. Schließ mal deine Augen, öffne dein Herz, so gut du kannst. Vater Gott, ich danke dir für jedes einzelne Leben hier im Raum. Ich danke dir für jedes kostbare Leben. Danke, dass unser Leben ein Geschenk des Himmels ist. Vielleicht erleben wir es nicht immer so. Vielleicht empfinden wir manchmal unser Leben wie eine Bürde, wie eine Strafe, wie eine Last. Gott, uns fehlt manchmal dieses Lebensglück, das du uns so gerne schenken möchtest. Mein Gott, ist das Leben schön. Diese Grundmelodie unseres Lebens, die möchtest du so gerne ganz neu geben. Und wir halten dir heute Morgen unsere Biografien hin. Mit allem, was da drin ist. Alles das, was gut war, was schön war, was Höhepunkte waren, aber auch die Tiefpunkte. Und selbst dort, wo der Feind versucht hat, uns Leben zu rauben, zu zerstören, selbst dort, wo wir megamäßig versagt haben und Schuld in unserem Leben war, danke, dass du Sünde, die blutrote Schneeweiß machst. Und danke, dass du aus dem größten Mist noch Dünger machst. Danke, dass dir alles möglich ist, Vater. Danke, dass du Biografien sogar neu schreibst. Veränderst. Ich spreche das nochmal im geistlichen Raum aus. Dort, wo deine Angriffe sind, deine Kämpfe sind, deine Niederlagen und deine Anfechtungen, dort hat Gott etwas versteckt, verborgen. Ein großes Geschenk, ein Geheimnis, das er dir so gerne offenbaren möchte. Da sind Berufungen, da liegen Berufungen sogar. Und Gott sagt heute Morgen, möchtest du so wie Jabez nicht einfach raustreten aus den falschen Festlegungen von Menschen, von deinem eigenen Herzen, den Flüchen, die der Feind versucht hat, vielleicht sogar über Generationen auf dich und deine Familie zu legen? Willst du da nicht raustreten und mir vertrauen? Willst du nicht auch so wie Jabez sagen, oh Gott, dass du mich reichlich segnest und meine Grenzen erweiterst, mein Land erweiterst, dass deine Hand mit mir sei, segnend auf mir sei und dass du den Schmerz fern von meinem Leben sein lässt, alles Übel wegnimmst. Und Gott will alles kommen lassen, was du betest, weil das ist ein Gebet in seinem Herzen. Er liebt dich so sehr. Er möchte, dass du ein Segen bist. Hör das noch einmal, was er dir sagt. Dein Leben trägt eine Botschaft. Das ist kein Zufall, dass du hier lebst, dass du jetzt in dieser Zeit lebst, dass du in diesem Körper lebst, in dieser Familiengeschichte zur Welt gekommen bist. Unter diesen Umständen, das ist kein Zufall. Ich habe ewige Pläne, sagt Gott. Ich habe Pläne auch mit dir. Und der Trost, mit dem du getröstet wirst, lass dich reichlich von mir trösten. Damit kannst du andere trösten. Manches wirst du nicht verstehen, aber du wirst jemand anders verstehen können, der durch gleiche Not geht. Ich möchte, dass dein Herz weich ist und bleibt. Dass du formbar bist in meiner Hand, dass ich dich gebrauchen kann. Vater, segne meine Geschwister heute Morgen hier. Segne jede Einzelnen. Küss das wach, was dabei ist, einzuschlafen. Wecke du den Geist auf, der dabei ist, einzunippeln. Wecke wirklich Menschen auf, ganz neu. Schenk ein neues, erwecktes, frohes Christsein in der Nachfolge Jesu. Neue Begeisterung, die wir nicht machen können, die wir uns nicht erarbeiten können, aber die deine Liebe uns neu schenken kann. Sei damit gesegnet. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. So, bevor wir auseinandergehen, jetzt will ich mal hören, was ist bei euch angekommen heute Morgen? Was habt ihr gehört? Was habt ihr gehört? Was hat euer Herz empfangen?
Mein Papa ist immer da.
Hast du was gehört?
Ja, ich habe einfach die Freude erkannt bei den Tiefpunkten im Leben. Also das ist auch eben das Invertierte, dass man das mehr sehen kann. Ja.
Hast du auch was gehört?
Die Selbstverdammnis, da wo ich nicht akkurat gelebt habe, wo ich mich selbst abgelehnt habe für dieses Verhalten, was man einfach nicht macht, dass das okay ist.
Super, das ist doch ganz kostbar. Was hast du gehört?
Dass wir seine Wege nicht immer verstehen können und auch nicht müssen, aber dieses Vertrauen, dass Gottes Wesen größer ist und dass er uns liebt, auch wenn wir das manchmal in unserem Leben einfach nicht kapieren. Oder dieses, ja.
Nein. Euch muss ich ja auch noch heimsuchen. Was hast du gehört?
Liebe und dass er sich um uns sorgt.
Mhm. Und du? Wir sind wie kleine Kinder, das definitiv. Und er hat uns immer an der Hand und lässt uns aber trotzdem vorauslaufen. Und im richtigen Moment, ob wir es merken oder nicht mehr merken, wenn die Gefahr kommt, hebt uns einfach weg von der Gefahr und setzt dich vorne dran hin und du kannst weiterlaufen.
Klaus, was hast du gehört?
Die harten Niederlagen im Leben machen das Wesentliche meines Lebens aus, weil es auch dadurch Stärkung und Beglückung wiederum gab, Reifung. Und dann habe ich den Heiligen Geist gespürt.
Super. Es ist doch wirklich so, wenn ihr mal überlegt, all die Biografien, liest ihr gerne Biografien von geistlichen Leuten so? Ja, also ich lese total gerne Geschichten, in der Bibel, aber auch in sonst. Die hätten nichts zu erzählen, wenn es da nicht ein paar Katastrophen gegeben hätte. Oder? Also nur die Schlagsahne obendrauf, die macht dick, aber nicht, die verändert nicht Leben. Ja? Alle Tage Sonnenschein, das ist irgendwie Hollywood, vergiss es. Ja? Das, da macht Gott nicht mit. Aber das reale Leben ist, da geht's wirklich durch ein dunkles Tal und führst du mich durch ein dunkles Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Hörst du das? Das, was wir gestern Abend dir gesagt haben. Gott sagt, ich bin bei dir. Und diese Erfahrungen, die lassen sich am besten machen in der Realität unseres Lebens, wenn es rauf und runter und rauf geht, manchmal drunter und drüber. Also herzlich willkommen im Leben. Heute Abend machen wir weiter. Ich weise noch einmal ganz kurz auf zwei Sachen hin. Einmal hat ja hier die Gemeinde auch, glaube ich, einen eigenen Büchertisch, aber wir haben auch noch ein paar Bücher mitgebracht. Und für diejenigen, die vielleicht zum allerersten Mal auf so einem Vaterherz-Seminar sind oder diejenigen, die sagen, ich habe einfach noch nicht richtig tief genug verstanden, worum geht es um das Vaterherz Gottes. Für die haben wir ein Grundlagenbuch geschrieben. Ich durfte es schreiben, aber im Grunde genommen ist es immer ein gemeinsames Werk von vielen, vielen aus der Vaterherzbewegung. Das sind gemeinsame Erfahrungen, Gottes Vaterherz entdecken. Das gibt es auch als Hörbuch für diejenigen, die gerne beim Autofahren zulauschen wollen. Die kann ich das empfehlen. Und dann haben wir ein ganz neues Buch. Das liebe ich, weil es das neueste Baby ist. Neues Leben wagen mit Abba Vater. Da geht es um den Lebensstil. Wie kann die Vaterliebe Gottes ganz praktisch im Alltag so Fuß fassen und Wurzeln schlagen? Und das haben wir auch miteinander, da werden viele unserer Freunde tauchen da drin vor, weil ich habe einfach mal Mäuschen gespielt und nach 10 Jahren Vaterherzbewegung habe ich mal versucht, so was hat uns Gott an gemeinsamen Schätzen allein in den letzten 10 Jahren gezeigt und da steckt ganz viel drin. Dann haben wir noch andere Bücher, guckt einfach, was zu euch passt. Und die Petra Leppert, die werdet ihr noch kennenlernen, die hat einen wunderschönen Geschenketisch, denn ihr wisst ja, dass schon bald wieder Weihnachten ist, ne? Ist euch das schon bewusst, ja? Oder nächster Geburtstag, jedenfalls, es gibt wunderschöne Herzsachen, ihr merkt schon, Herz ist Trumpf bei Gott dort, aber auch Kronen, andere Dinge, schaut einfach dort vorbei. Heute, jetzt nach dem Vormittag und heute Abend ist dann nochmal Möglichkeit einzukaufen, vielleicht morgen auch, weiß nicht. Okay, gut, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Pause. Willst du noch kurz abschließen, wir sagen, heute Abend geht es um 19 Uhr weiter. Ja, bringt ganz viel frischen Sauerstoff mit. Und es wird ein guter Abend werden, glaube ich, wo es einfach so in dieser Linie weitergeht, dass Gott an unseren Herzen arbeitet. Dankeschön. Shalom, bis nachher.